Also wir sind in der Historie von 82 bis 88, 82, 83, weil es zu dem großen Crash der Computerspielindustrie kommen wird. Money for Nothing. Wir sind jetzt im Bereich Kulturgeschichte. Jetzt geht es also ein bisschen abseits der Spiele um die Entwicklung der Computergrafik. Money for Nothing ist das erste Video. Musikvideo, was Computergrafik einsetzt, von den Dire Straits. Also es ist nicht das erste Musikvideo, das habe ich auch schon mal gehört, das ist es nicht, aber es ist das erste, was mit Computergrafik arbeitet, als Ausdrucksform der Spiel, der Musikvisualisierung. Also es ist ja, die Geschichte des Musikvideos ist ja nochmal ein ganz eigener, die ich hier aber nicht nachzeichnen will. Ich spule mal ein bisschen vor. So, also das ist Money for Nothing, können Sie sich ja mal in Gänze anschauen. Flat Shading, einfache Polygone, es war schon mehr möglich in der Zeit. Das ist schon ganz am Anfang die bewusste Zurücknahme der technischen Möglichkeiten, einfach weil man genau diese Klötzchen-Optik halt auch angestrebt hat. Denn Beispiele waren 2010 als Fortsetzung von 2001, The Year We Make Contact 1984, in dem die Szene der Transformation des Jupiters dargestellt wird. Bemerkenswerter aber ist von Young Sherlock Holmes von 85 eine Sherlock-Holmes-Geschichte, in der es zur ersten 3D-Figur kommt. Also wenn ich Ihnen das mal zeigen kann. Der Stained Glass Knight. Also es ist eine Sherlock Holmes, eben der junge Sherlock Holmes. Und hier geht es um so eine Reihe mysteriöser Mordfälle, unter anderem an ihm hier, in dem die Opfer vergiftet werden und dann an ihren Halluzinationen halt sich gefährlichen Situationen aussetzen, an denen sie letztlich dann sterben. Ich spule auch hier mal vor, der hat jetzt seinen Blas und er verschießt es jetzt, glaube ich, gerade. Zack. Und die Besonderheit ist hier, dass es zum ersten Mal eine animierte Figur ist in einem Kinofilm. Wir haben ja in Money for Nothing gesehen, gab es ja schon ein bisschen vorher, aber hier ist es dann doch deutlich realistischer im Kontext der Filmnarration. Also er stirbt dann nicht an dem Ritter, sondern halt an seinem Unfall. So, also das wäre einer der wenigen Momente, in der das Kino nochmal auf Computergrafik setzt. Ich glaube, das sind auch wirklich alle der größeren Hollywood-Produktionen, die mit Computergrafik arbeiten. Nach Tron, wie gesagt, bis 89 kein Thema. Hier gibt es noch eins im Pfeifel der Maus. Detektiv, Walt Disney Produktion, in dem zum ersten Mal der Hintergrund, also es gibt so eine Verfolgungsjagd im London Tower, im Big Ben, in den Uhrwerken, und das Uhrwerk als Hintergrund wird dreidimensional dargestellt. Später in Beauty and the Beast haben wir das ja dann auch, wo der Ballsaal computeranimiert ist. Also die Kombination von Computergrafik und Zeichentrick wird hier von Disney eingeführt, aber ansonsten bestehen sie lange Zeit darauf, dass die Figuren dann alle mit der Hand gezeichnet werden. Labyrinth mit David Bowie von 86 hat eine animierte Eule. Also aus Zeitgründen, ich zeige Ihnen jetzt nicht die ganzen Ausschnitte, können Sie sich, wenn Sie das interessiert, mal anschauen. eine animierte Eule, die dann, also nichts im Vergleich zu Hedwig, aber 86 halt ein animiertes Tier. In Star Trek Voyage Home, also dem vierten Star Trek Film von 86, den kann ich Ihnen noch zeigen, Star Trek 4 CGI, hat man es dann zum ersten Mal mit gescannten, 3D gescannten Gesichtern zu tun. Also das ist dann schon beeindruckend, was da passiert, wenn ich es Ihnen zeigen kann. Also ähnlich wie die Hände haben wir ja schon gesehen bei Future World und Westworld, also wie dann so allmählich die menschlichen Anatomien in den Computer übertragen werden, hat man jetzt mit leistungsfähigeren Systemen zu tun. Und hier sieht man dann über 3D-Scanner, mit denen ja bis heute gearbeitet wird, wenn Sie Schauspieler in Computerspiele reinrechnen wollen oder auch in Filme, dann müssen Sie erstmal die Gesichtskonturen analysieren. Hier aber halt, also das ist jetzt nicht Teil des Films, das ist das Tool, mit dem man in den 80ern gearbeitet hat. Im Film sieht das dann so aus, dass die halt aus, die fliegen durch so einen Nebel und dann tauchen diese Gesichter aus. Das Ganze ist so eine surreale Traumsequenz. Aber mit den Gesichtern der Schauspieler, die dann ineinander morphen, weil sie mit Morphing eine neue Technologie haben, um 3D-Objekte der Computergrafik ineinander zu überführen. So, das sind solche Meilensteine der Computergrafikgeschichte, die sich hier im Kino äußern. Ansonsten gibt es natürlich eine Computergrafikgeschichte für Computer-Aided Design. Also man kann sehen, mit welchem Designprogramm gearbeitet wird an den Automodellen. Das fängt dann an, dass irgendwann Autos nicht mehr einfach so nach, wie sie aussehen, gestaltet werden, sondern entweder im Windkanal optimiert oder am Computer entworfen. Und dann kann man sagen, hier, das Entwurfsmodell, da kann man plötzlich Bögen unterbringen und seitdem gibt es dann Autos mit geschwungenen Kotflügeln etc. Im Fantasy-Genre gibt es in den 80er Jahren wenig wirklich zu vermelden. Das eine ist aus Deutschland, die unendliche Geschichte wird verfilmt, die, also ein Meilenstein kann man jetzt auch nicht sagen, aber zumindest Deutschland mal in diese Produktion von fantastischem Kino stärker einführt. Das war auch hier, war Deutschland lange Zeit so in seinen Kinoproduktionen dann doch sehr an sozialen Realismus orientiert oder auch diese Nouvelle Vague, die dann in Deutschland ja auch in den 70er Jahren das sozialkritische Kino hervorgebracht hat. Deutsche Kinoproduktionen waren sehr häufig so aus eher, oder so der Tatort hatte mal eine Kinoproduktion, oder irgendwelche merkwürdigen Komödien. Das waren so deutsche Produktionen. Mit der unendlichen Geschichte war dann München und Wolfgang Petersen, ich glaube, vielleicht nicht die erste, aber eine der ersten Produktionen, die wirklich ein internationales Publikum angezogen haben und auch für den internationalen Markt produziert wurden, gleich in Englisch, mit englischen Schauspielern. Und es war damals ein großes Hallo, dass Deutschland jetzt endlich auch mal im internationalen Kinomarkt mitmischen kann. Michael Ende, der Autor, hat gesagt, eine schreckliche Verfilmung, alles kaputt, was das Buch ausmacht. Aber es war zumindest ein Werk des Fantasy. In Amerika gab es damit Legend nochmal so eine ganz typische Fantasy-Geschichte, also in dem Zeitraum jetzt bis 88. Aber vieles im Fantasy in der Zeit nicht gekommen. Horror hingegen führt seine Figuren weiter, Nightmare on Elm Street, also sein Horror hatten wir ja schon, so den Slasher-Film aus Ende der 70er Jahre, und es gab so ein paar Figuren, die im Horror reinkommen. Nightmare on Elm Street führt den Freddy Krueger ein, Hellraiser den Pinhead. Also es gibt so Figuren im Horrorfilm, die halt dann zu so einer Serie von Filmen führen und entsprechend international auch rezipiert werden. Die es dann auch bis heute schaffen. Also heute werden die dann zitiert oder in irgendwelchen Remakes oder Teil 5 oder Teil 7 nochmal neu aufgelegt, weil die anfangs natürlich dann schon schreckliche Figuren sind, aber letztlich in so ein popkulturelles Gedächtnis eingehen und inzwischen nostalgisch verklärt werden, auch in den 80ern, da war Horror halt noch so ein Figurenhorror, und die Frage ist, ob man dahin wieder zurückkommt. Der Actionfilm schafft zu neuen Gewaltformen, Scarface von 1983 mit Al Pacino, und ich glaube, der wurde in Deutschland aus Gründen der Gewaltverherrlichung beschlagnahmt. Also es war nicht einfach nur ein, also Tarantino hat das dann in den 90ern nochmal wiederholt, aber durch seine Gewaltdarstellung, damit konnte Deutschland niemand so richtig umgehen, ob so viel Gewalt überhaupt notwendig ist auf dem Bildschirm. Auf der anderen Seite war die Argumentation, dass man nur so mit die die Welt des Verbrechens besser darstellen kann, indem man einfach auch die gewalthaltigen Seiten abbildet. Also das ist aus heutiger Sicht, würden Sie sagen, ja, ist halt so ein Action, so ein etwas brutaler Actionfilm. Ich glaube, das läuft heute so in den normalen Fernsehserien. Für die 80er Jahre war das aber ungewöhnlich viel Gewalt in dem Film. Was die 80er stärker prägte, waren im Actionbereich diese Helden, die so Schwarzeneggers und Sylvester Stallone waren so die beiden großen Namen, die einen Film nach dem anderen, so jedes Jahr oder alle 2 Jahre kam so ein Film raus. Schwarzenegger insgesamt, dann so entweder war er halt der Soldat oder dann der Terminator oder in dem Predator, taucht er auch nochmal auf, so immer diese Soldiers, diese Soldatengeschichten. Und Stallone, der einerseits mit Rambo, andererseits mit Rocky 2 Figuren in die Kinogeschichte brachte, die bis heute nachwirken, also auch zitiert werden bei Schwarzenegger, Sylvester Stallone, bei Schwarzenegger ist vor allem der Terminator, so eine Figur, die auch immer mal wieder neu verfilmt wird, ohne dass das Bestand hat. Michael Dudikoff als American Ninja ist so ein Versuch, also Ost und West und solche östlichen, so nach Bruce Lee eigentlich, den Erfolg der Easterns im Gegensatz zu den Westerns ins Action-Kino zu überführen mit ausgebildeten Kampfsportlern. Es gibt die zweite Riege, darunter Chuck Norris, der ja jetzt auch so ein Meme geworden ist. Dolph Lundgren als Master of the Universe, also den versucht dann der Steven Seagal oder der Jean-Claude Van Damme. Das sind alles so Figuren, die in den 80ern und in den 90ern dann nochmal auftauchen. Inzwischen werden sie nur noch verarbeitet, so wie heißen die Expendables, da tauchen die dann alle nochmal auf und dürfen alle nochmal zusammen auftreten, haben aber das Action-Kino der 80er Jahre, sieht man schon an der schieren Zahl der Filme, die alle gedreht haben, dann doch stark geprägt. Wie jedes Genre wird es dann, habe ich ihn ja in der Klassiker, also in der Spielgeschichte vorhin schon erzählt, es gibt ja diesen Punkt, in den Genres dann sich einfach totlaufen und durch Parodien ersetzt werden, weil niemand das mehr ernst nimmt. Sie haben es hier mit Filmen zu tun, die nehmen sich alle ernst. Also das ist aus heutiger Sicht ist das nur noch als Parodie zu ertragen. In den 80ern war das aber, das waren halt die stahlharten Männer, die also immer so als Einzelkämpfer gegen ganze Verbrechersyndikate vorgehen. Andere jetzt eher aus cineastischer Sicht dann doch prägendere Filme sind einerseits der Terminator, was so an der Visual Effect oder Special Effects damals noch Technik liegt, also James Cameron, der ja da durchaus Meilensteine gesetzt hat. Brasil wäre so ein Beispiel für den dystopischen Film, der Science Fiction halt als dystopische als Auseinandersetzung mit möglichen Weltentwürfen nimmt. Aliens selber ist kein wichtiger Film, ist die Fortsetzung von dem ersten Alien, der wirklich ein wichtiger Meilenstein des Science-Fiction-Horror-Kinos ist. Aliens auch von Cameron ist dann aber Rambo in Space, also dann werden die Aliens auch als so vom großen Endgegner zum so kleinen Zwischenboss erklärt, den man halt in großen Mengen dann auch mal abschießen kann. Manga, also ich mache doch die Kulturgeschichte fertig, dann höre ich hier schon wieder auf in dieser Zeit. Mangas und Comics, einerseits der japanische Einfluss. Akira wird eine sehr wirkmächtige Reihe aus Japan sein, von 82 bis 1990, in der eine dystopische Welt vorgestellt wird, wird dann auch verfilmt. Und ganz viele der späteren Science-Fiction-Mangas berufen sich direkt oder indirekt auf die Akira-Reihe. Mit den Teenage Mutant Ninja Turtles kommt die erste eigentlich parodistisch anmutende Gruppe, die wir hatten ja schon gesehen, so diese Teams von 4 oder 5 Helden, die aber hier zu Teenagern mutierten Schildkröten und also ist alles so absurd, das ganze Setting, dass man es auch nur als Parodie aufnehmen kann, aber es ist eine Reihe, die sich bis heute hält und es gibt, glaube ich, mehr als ein Dutzend Computerspieladaptionen und auch mehrere Versuche, das zu verfilmen. Die Superhelden kriegen mit Frank Millers Batman The Dark Knight Returns die Adaption ans Erwachsenenalter. Das waren ja in den Jahrzehnten davor eben so Superhelden-Comics, richteten sich vor allem an Teenager und vor allem an Jungs. Die werden aber auch irgendwann älter und wollen dann die Helden ihrer Kindheit in anderem Gewande haben. Und Frank Miller liefert das. Und einen ganz dunklen Batman, der dann später ja auch von Christopher Nolan verfilmt wird. Also viele der Nolan-Verfilmungen finden sich in diesen Frank-Miller-Comics. Und eine viel getriebenere Figur zeigt, als das die DC-Comics davor jemals geschafft haben. Ich gucke gerade mal, wie viel haben wir denn noch hier? Genau, letzte Folie, Cyberpunk. Der Cyberpunk 84 ist in der Science-Fiction wichtig, weil er bevor es das Internet in der öffentlichen Wahrnehmung gibt, eine Welt sich vorstellt, in den Cyberspace auch einführt, eine Welt im Computer, in dem man irgendwie reingesaugt wird und dann sich die Welt mit den KIs teilt, die da eh schon leben, aber so entvölkerte Geistwelten. Ein bisschen wie bei Tron, aber bei Tron waren es halt noch kleine Figuren, die an den Kabel rumklettern. Bei William Gibson sind es halt Trennung von Geist und Körper und der Geist wandert dann in diesen Cyberspace über spezielle Interfaces und Neurointerfaces. Und der Neuromancer ist einerseits die neue Romantik und andererseits halt diese Neurointerfaces, die da angesprochen werden, ist ein Cyberpunk, haben wir schon bei Blade Runner gesehen, der hat Ridley Scott viel vorgelegt, so urbane Städte, die Trennung von oben und unten, reiche Konzerne beherrschen, die da unten, die dafür arbeiten. Also ein Thema, was es seit Metropolis und vorher gibt. Das wird hier alles vermischt mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, die soweit noch gar nicht sind. Das ist insofern spannend, als mit dem Auftauchen des Internets Mitte der 90er, als es dann wirklich publik wurde, haben alle vom Cyberspace gesprochen und gesagt, William Gibson hat das alles schon vorher gesehen. Der sagte, ich habe noch nicht mal ein Modem, ich kann überhaupt nichts mit Computern. Der schrieb das alles auf der Schreibmaschine. Und vielleicht war es ihm deshalb auch möglich, solche wilden Fantasien über also solche technoromantischen Fantasien aufzubauen, weil er überhaupt nichts von dem verstanden hat, was er da geschrieben hat. Das findet man heute immer noch, indem dann die magischen Computerviren alles regeln. Also das ist ja, inzwischen sind ja diese Hacker, und hier nannten sie noch Konsolen-Cowboys, so ein Archetyp geworden wie Piraten und Ritter und Ninjas, und da gibt es halt diese Konsolen-Hacker. Und am besten schreibt man darüber, wenn man gar nicht weiß, was die können und was da überhaupt möglich ist und was nicht. Und man findet diese Themen bis heute sehr stark, weil in den 90ern, dazu kommen wir dann noch hin, taucht dann dieses Cyber als Vorsilbe nochmal ganz stark auf. Und der Cyberspace lebt bis heute in den Köpfen nach. Gut, das wäre die Kulturgeschichte bis 1988 so tupfern in dem Bereich, in dem wir es zu tun haben. Viel mehr gäbe es zu sagen, aber wir haben ja noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Das machen wir dann aber nächste Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und wir sehen uns vielleicht am Donnerstag am Spieleabend. Tschüss.